Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Warner am Mikrofon herzlich willkommen.
Wir haben natürlich eine Vielzahl von bilateralen Handelsabkommen und wünschen uns natürlich, dass am Rande dieser Konferenz hier vielleicht auch die Gespräche zwischen China und den USA und andere Gespräche zu Erfolgen führen.
Sagt die deutsche Bundeskanzlerin, die pünktlich gelandet ist in Osaka. Wird das zweitägige G20-Treffen, das heute begonnen hat, also den Durchbruch bringen, vor allem im Handelsstreit zwischen den USA und China? Einschätzung dazu gleich im Börsengespräch. Außerdem in dieser Sendung die Deutsche Bank, die den Stresstest der Fed dieses Mal bestanden hat. Beginnen werden wir aber mit dem großen Event heute auf dem Frankfurter Börsenparkett. Volkswagen hat nun tatsächlich die Nutzfahrzeugtochter Traton, die unter anderem die Marken Scania und MAN bündelt, an die Börse gebracht. Eigentlich sollte das Börsendebüt schon vor Ostern stattfinden, dann kam aber doch eine kurzfristige Absage mit dem Hinweis auf ein schwieriges Marktumfeld. Ob das heute besser war, Brigitte Scholtes.
Die Erleichterung war Traton-Chef Andreas Rentschler anzumerken. Mit dem Läuten der Börsenglocke wollte er gar nicht mehr aufhören. Auch wenn der erste Kurs wie auch der Ausgabepreis mit 27 Euro am unteren Rand der Emissionsspanne lagen. Und der Kurs danach leicht abbröckelte. Er sei stolz, dass Traton diesen Schritt geschafft habe, sagte er.
Das war eine ausgezeichnete Teamleistung von allen. Und deshalb sind wir sehr zufrieden, dass es uns gelungen ist, in einem solchen nicht ganz stabilen Marktumfeld einen Börsengang geschafft zu haben. Einmal in Stockholm, einmal hier in Frankfurt.
Die Aktie ist an beiden Börsenplätzen gelistet, weil zu Traton ja neben MAN auch die schwedische Scania gehört. Die Traton-Mutter Volkswagen freut sich ebenfalls, auch wenn sie statt der ursprünglich avisierten 25% nun maximal 11,5% an die Börse gebracht hat. Denn der Emissionserlös von gut 1,5 Milliarden Euro bessert nun die Kasse bei Volkswagen auf und bringt Spielraum, sagt dessen Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch.
Das Funding sozusagen der strategischen Projekte, da gehört natürlich Elektromobilität, Digitalisierung, autonomes Fahren und so weiter dazu.
Traton-Chef Rentschler wiederum freut sich über die nun gewonnene finanzielle Flexibilität, die ihm strategische Freiheiten gibt.
Wir brauchen die Flexibilität bei Traton, um unsere Global Champions Strategie weiter zu beschleunigen. Das heißt, wir haben dort die Flexibilität, uns beispielsweise auch im Kapitalmarkt refinanzieren. Das hilft natürlich.
Denn Traton muss im Weltmarkt stärker werden, will es vor allem zu Daimler aufholen. Rentschler verweist zwar auf die Kooperationen Tratons in den USA und China, doch das sei nicht genug, meint Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach.
Es ist absolut Aufholpotenzial da, das weiß Rentschler selber am besten, da er ja die Daimler-Nutzfahrzeugsparte selber geleitet hat. Er weiß auch, dass man im globalen Maßstab aktiv sein muss und da spielt der US-amerikanische Markt eine gewichtige Rolle. Längerfristig wäre China natürlich noch eher interessant, aber das weist doch ein bisschen weiter in die Zukunft.
Große Herausforderungen sind aber im Nutzfahrzeugbereich auch die alternativen Antriebe. Hier könnte der Trend eher zur Brennstoffzelle gehen. Aber auch das autonome Fahren wird immer wichtiger. Denn an den laufenden Lkw-Kosten hat der Treibstoff einen Anteil von 35%, die Fahrer aber kosten 30%, zumindest in den westlichen Industrieländern. Das konjunkturelle Umfeld ist zwar derzeit unsicher, aber die Auftragsbücher sind für die nächsten 6 bis 9 Monate bei Traton gut gefüllt. Weil die Märkte wegen der unterschiedlichen Anforderungen weitgehend regional bedient werden, wirkten sich die Handelskonflikte noch eher indirekt aus. Und außerdem, so lacht Rentschler, müssten immer Waren transportiert werden.
Über ein durchwachsenes Börsendebüt, nämlich das der VW-Nutzfahrzeugtochter Traton, berichtete Brigitte Scholtes. 2015, 2016 und 2018, dreimal schon, ist die amerikanische Tochter der Deutschen Bank durch den Stresstest der Fed gerasselt. In diesem Jahr jedoch waren die US-Aufseher gnädig. Alle teilnehmenden 18 Banken bekamen ein positives Zeugnis ausgestellt, also auch die Deutsche Bank. Erleichterung in Frankfurt, vor allem bei Deutsche Bank-Chef Christian Sewing, der sich nun bei einem der wichtigen Ziele für dieses Jahr, wie er in einer Rundmail an die Mitarbeiter schrieb, am Ziel sieht. Aus Washington berichtet Arthur Landwehr.
Für den amerikanischen Ableger der Deutschen Bank ist das ein wichtiger Erfolg. Auch der zweite Teil eines Stresstests durch die amerikanische Notenbank ging absolut glatt. Der erste Teil war bereits vor einer Woche bestanden worden. Bemerkenswert ist das Ergebnis deshalb, weil die Deutsche Bank im vergangenen Jahr in den USA als einzige Bank überhaupt durchgefallen war. Sie war, so das Urteil der Prüfer damals, nicht ausreichend auf eine Krise vorbereitet. Das ist jetzt anders. Anscheinend wurden die Hausaufgaben gemacht. Eine wichtige Folge dieses guten Ergebnisses ist, dass der amerikanische Zweig der Bank jetzt wieder ohne Genehmigung Geld an den Mutterkonzern in Deutschland überweisen darf. Bei dem Test wird simuliert, welche Folgen ein massiver Wirtschaftsabschwung für die Bank hätte. Insbesondere muss deutlich werden, dass sie ihre Zahlungsfähigkeit nicht verliert und in der Lage bleibt, Geld an Unternehmen und Privatpersonen zu verleihen.
Stresstest bestanden, alles gut. Frage an Dorothee Holz im Frankfurter Börsensaal. Wie sehen das denn die Aktionäre?
Also alles ist gewiss noch nicht gut bei der Deutschen Bank, aber das ist schon mal vom Tisch. Die Aktien heute Spitzenreiter mit einem Plus von 3,6%. Ja, Sewing soll das Ganze zur Chefsache gemacht haben. Eine weitere Blamage wollte er nicht erleben. Es hat geklappt, Test bestanden wie alle anderen Banken auch. Dafür gibt es auch eine notenbankinterne Begründung. Die Fed will diesen zweiten Teil im kommenden Jahr nämlich streichen. Ja, weniger gute Nachrichten gibt es für die Mitarbeiter. Die Integration der Postbank kostet weitere 750 Jobs. Die Stellen sollen in den Zentralen in Frankfurt und Bonn wegfallen. Man wolle Doppelfunktionen vermeiden.
Die Vorgeschichte der VW-Nutzfahrzeugtochter Traton, die haben wir gehört. Wie schlägt sich denn der Börsenneuling Traton jetzt am ersten Handelstag?
Also der Applaus war wirklich sehr laut, man verstand sein Wort nicht mehr. Vielleicht hat man sich ja auch Mut gemacht, denn der erste Kurs war schon kein großer Erfolg. Aktuell notieren die Aktien bei 26,50 Euro, damit 50 Cent unter dem ersten Kurs.
In Osaka, da hat das Treffen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer begonnen heute. Morgen wollen sich auch US-Präsident Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping treffen. Da hat ja jetzt seit Mai Funkstille geherrscht. Wie groß sind denn die Erwartungen an der Börse, dass der Handelsstreit in Osaka beigelegt werden kann? Ja, und spiegeln sich diese heute auch im DAX?
Also die Erwartungen sind riesig. Die Stimmung allerdings zwischen Hoffen und Bangen schon die ganze Woche. In den vergangenen Tagen überwog aber die Hoffnung, dass es zumindest einen weiteren Aufschub im Handelsstreit geben könnte. Burg, Frieden, Waffenstillstand, das war hier zu hören. Das hat den DAX etwas angeschoben. Auch zum Wochenschluss geht es leicht hoch. Und zwar um 0,5% auf 12.330 Punkte. Morgen soll das entscheidende Treffen zwischen Trump und Xi stattfinden. Aber schon heute soll es ein hochrangiges Treffen zwischen den Verhandlungspartnern gegeben haben. Und das wertet man als positives Signal, wobei schon im Vorfeld durchaus positive Signale gestreut wurden. Von amerikanischer Seite war zu hören, dass 90% des Deals schon auf den Weg gebracht wurden. Ja, aber die letzten 10% dürften die schwierigsten sein. Bei mir ist DEKA Bank, Volkswirt Andreas Scheuerle. Herr Scheuerle, wo liegen die größten Knackpunkte?
Das ist ein ganzes Bündel von Knackpunkten. Das eine sind rein technische Fragen der Kontrollierbarkeit dieser Abkommen, insbesondere in Fragen der Urheberrechte beispielsweise. Kritischer wird es dann schon bei den Fragen der Sanktionsmöglichkeiten. Donald Trump möchte gerne Sanktionsmöglichkeiten haben für chinesisches Fehlverhalten, will es aber den Chinesen nicht zubilligen. Also eine Asymmetrie, und das macht das Verhandeln schwierig und ist letztlich ein Zeichen all der Probleme, die damit zu tun hängen haben. Trump lebt nach der Philosophie, geben und nehmen ist nicht sein Ding, er will lieber nehmen, also Kompromisse sind nicht so seine Sache.
Was er den Chinesen nehmen will oder verhindern will, ist, dass sie technologisch da immer weiter voranschreiten. Ist das überhaupt möglich?
Nein, das kann man behindern, aber verhindern kann man den Aufstieg Chinas mit Sicherheit nicht.
Es gibt einen Streit, der hat sich an Huawei entzündet, ein Technologiekonzern, der sehr wichtig ist. Geschäfte mit Huawei sind verboten. Auch in Europa ist man da wirklich in der Zwickmühle. Sind die Chinesen oder die Technologiekonzerne wirklich gefährlich? Was wissen Sie darüber?
Naja, aus Makroperspektive kann ich da natürlich nicht allzu viel sagen, aber dass Unternehmen jetzt gezielt angegangen werden, ist eine neue Qualität in diesem Handelsstreit und beinhaltet natürlich zusätzliche Gefahren zu den Zollerhöhungen.
Der amerikanische Finanzdienst Bloomberg hat für den Eskalationsfall eine dramatische Rechnung aufgemacht. Wenn auf sämtliche Güter, die zwischen den USA und China gewechselt werden, ein 25% Zoll anfällt, dann würde das globale Bruttoinlandsprodukt um 1,2 Billionen Dollar einbrechen. Das würde ja die Finanzkrise in den Schatten stellen.
Also ganz so schlimm wird es nicht werden. Aber klar ist, das wird die Konjunkturprognosen deutlich nach unten bringen. Es wird auch die Aktienmärkte unter Druck bringen, denn die haben ja jetzt schon zumindest eine Verlängerung eingepreist. Allerdings darf man auch nicht vergessen, die Zentralbanken stehen Gewehr bei Fuß mit Zinssenkungen und können da auch einiges wieder abfedern.
Der Konflikt ist sehr vielschichtig. Europa und USA streiten über Zölle auf Autos und Stahl. Die USA liegen mit Indien im Clinch. Japan wird gescholten. Vietnam ist auch im Visier. Das müsste doch eigentlich die Stunde der Welthandelsorganisation WTO sein. Von Stärke kann aber gerade keine Rede sein.
Nein, denn die WTO ist tatsächlich sogar geschwächt. Die USA behindern seit geraumer Zeit die Ernennung von Berufungsrichtern und Ende des Jahres ist dieses Berufungsgericht nicht mehr entscheidungsfähig und damit könnte der ganze Schiedsgerichtsbarkeit der WTO in Frage gestellt werden. Also es ist eine sehr gefährliche Sache, die sich da im Hintergrund vollzieht.
Machen wir den Sprung nach Deutschland. Die Einschläge kommen tatsächlich näher. Die Industrie befindet sich hierzulande schon in einer Rezession. BASF, der Chemiekonzern, verweist beim Stellenabbau auf den Konflikt. Die Unternehmen sind tief verunsichert. Rutscht Deutschland in die Rezession und droht eine höhere Arbeitslosigkeit?
Also eine höhere Arbeitslosigkeit würde wahrscheinlich drohen. Es wird aber keinen dramatischen Anstieg geben. Man darf aber auch nicht vergessen, wir haben eh schon fast Vollbeschäftigung. Verringerungen der Arbeitslosigkeit wären auch in guten Zeiten sehr schwierig gewesen.
Aber Handelskonflikt ist etwas, was die größte Gefahr ist?
Das ist eine der größten Gefahren, denen wir uns gerade ausgesetzt sehen.
Ganz kurz, wie schätzen Sie die Chancen auf eine Einigung ein? Werden die Börsen am Montag steigen?
Also das beste Ergebnis aus unserer Sicht ist, dass weiter verhandelt wird. Eine wirkliche Lösung des Konflikts wird es nicht geben.
Das sind keine so guten Aussichten. Vielen Dank, das war Andreas Scheuerle von der DK Bank.
Soweit also Einschätzungen zum G20-Gipfel in Japan. Dann schauen wir doch mal, Frau Holz, auf die Einzelwerte heute im DAX. Da gibt es neue Spekulationen um die Zukunft von BMW-Chef Krüger.
Das Handelsblatt berichtet, dass der Aufsichtsrat von BMW am 18. und 19. Juli über die Zukunft von Konzernchef Krüger entscheiden will. Eine Verlängerung des Vertrags gelte nicht mehr als die wahrscheinlichste Variante. Krüger scheint schon länger angezählt zu sein, obwohl BMW gerade diese Woche mit sehr ehrgeizigen Plänen vorgeprescht ist. BMW-Aktien leicht unter Druck.
Und in der zweiten Reihe, da hat der Baumarktkonzern Hornbach Zahlen vorgelegt, die offenbar überzeugen, oder?
Ja, jetzt ist es zwar ein bisschen zu heiß, aber im Frühjahr brach offensichtlich das Heimwerkerfieber aus. Das hat Hornbach einen höheren Umsatz beschert. Das bereinigte Betriebsergebnis kletterte um über 20% und das Unternehmen hat die Jahresprognose bestätigt, die Aktien 6,3% höher.
Schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Was macht der Euro?
Der Euro steigt auf $1,1380. Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich bis zu 82 Cent. Die Umlaufrendite fällt um 2 Basispunkte auf -0,35%. Und Gold hat sich erholt, klettert auf um knapp $12 auf $1,414.
Dorothea Holz war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Kein Geld am Bankautomaten, keine Kartenzahlung und eingeschränktes Online-Banking. Erneut hat eine technische Panne Commerzbank-Kunden Probleme bereitet. Mehr jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Birgit Becker.
Es war die zweite Panne in diesem Monat. Die erste hatte dazu geführt, dass Daueraufträge und Überweisungen nicht ausgeführt werden konnten. Wie viele Commerzbank-Kunden betroffen waren, konnte ein Sprecher des Instituts nicht sagen. Aus Internetportalen geht hervor, dass es sich um mehr als 2000 Störungsmeldungen gehandelt haben soll. Das Problem sei behoben, die Ursachen aber noch unklar, erklärte die Bank. Der Bundesrat beschloss das umstrittene Gesetzespaket zur Migration. Es bringt für ausländische Fachkräfte Erleichterungen mit sich, für manche Asylbewerber aber drastische Verschärfungen. Unter anderem werden die Befugnisse von Polizei und Ausländerbehörden ausgeweitet mit dem Ziel, Abschiebungen zu erleichtern. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel würdigte die neuen Regeln.
Das vorliegende Migrationspaket bringt uns in der Gesamtschau weiter auf unserem Weg für Humanität und Ordnung in der Migrationspolitik. Kurz gesagt, Herz und Härte, beides wird heute Gesetz.
Mehrere andere Ländervertreter sprachen von einem Kompromiss und äußerten Kritik an einzelnen Punkten. Allerdings gab es keine Mehrheit für Nachverhandlungen im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag. In der Eurozone bleibt die Inflation weiter unterhalb der Zielmarke der EZB. Nach Schätzungen von Eurostat liegt die Teuerung in diesem Monat bei 1,2%. Deutlich mehr als 2% hält die Europäische Zentralbank für wünschenswert. Der Handel zwischen Deutschland und dem Iran ist stark eingebrochen. In den ersten 4 Monaten des laufenden Jahres ging der Wert der deutschen Ausfuhren in den Iran um 49% zurück auf 450 Millionen Euro. Die Angabe machte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Grund sind laut DIHK vor allem die verschärften US-Sanktionen. Eine ganz besondere Firmenverbindung zum Schluss. Lego-Steine gehen eine Verbindung ein mit dem Wachsfigurenkabinett Madame Tussaud. Konkret, ein Konsortium um den Eigentümer des dänischen Spieleherstellers Lego kauft den britischen Unterhaltungskonzern Merlin, der unter anderem eben Madame Tussauds und das Londoner Riesenrad London Eye betreibt. Der Familienstiftung Kirkby, Hauptaktionär von Lego, hatten bereits schon 30% der Merlin-Anteile gehört. Und jetzt geht es mit einem Angebot an die Merlin-Aktionäre um den Rest.
Birgit Becker, vielen Dank. Und wir kommen zum Firmenporträt. Schon die Baumeister des Mittelalters halfen sich mit kleinen Modellen als Vorlage für große Baukunstwerke. Und trotz VR-Brillen und Computersimulationen gibt es weiterhin Werkstätten, in denen Architekturmodelle zum Anfassen gebaut werden. Gudrun Leopold stellt die Modellbaufirma WUP vor und erklärt, warum die auch in digitalen Zeiten von ihrer analogen Zukunft überzeugt ist.
In einem ruhigen Hamburger Hinterhof liegt die helle und geräumige Werkstatt der Modellbaufirma WUP. Das Kürzel steht für Wiens und Partner. Ein angenehmer Holzduft liegt in der Luft. Aufgeräumt sieht es aus. 4 große Arbeitstische gibt es für die Modellbauer. Nebenan brummen die Maschinen. Ein Anschauungs- oder auch Präsentationsmodell genannt, aus hellem Holz gemacht, thront auf einem fahrbaren Untersatz im Gang der Werkstatt. So groß wie die Hälfte einer Tischtennisplatte zeigt es eine Neubausiedlung, Mehrfamilienhäuser, Gewerbegebäude, Straßen und Bäume. Hans Wiens, der Firmengründer, beschreibt:
Dieses Modell hat eine große Aussagekraft, weil man da auf einen Blick also sehr viel erfassen kann, was man erst in den Plänen nicht so gut kann. Und im Modell sehen Sie das Ganze von unten, von oben, von der Seite, von jedem Blickwinkel, den Sie selber einnehmen.
Der Modellbauer arbeitet nach den Vorlagen der Architekten. Mit den Arbeitsmodellen überprüfen Architekten ihren Entwurf, stimmen die Proportionen und hat sich kein Fehler eingeschlichen. Präsentationsmodelle sorgen für den letzten Schliff, überzeugen Konzept und Ästhetik den Bauherrn. Schritt für Schritt verständigen sich Modellbauer und Architekt, erklärt der N60er Wiens.
Wir bekommen die Pläne vom Architekten und dann wird quasi besprochen, wie das Modell gestaltet werden soll. Da bringt er seine Ideen ein und dann können wir unsere Ideen einbringen. Und ja, dann wird eine Route festgelegt, wie das Modell aussehen soll.
Computermodelle machen anschaulich, wie ein Bauprojekt aussehen kann. Wenn es aber zu guter Letzt darum gehen soll, den Bauherrn zu überzeugen, dann hat ein Modell zum Anfassen um Runden vor- und zurücktreten doch Vorteile, weiß der Firmengründer. Sein Kompagnon Nils Schubert, Mitinhaber seit 2017, erklärt, dass kein Modell wie das andere ist.
Das ist ganz unterschiedlich, je nach Bauvorhaben. Das geht von einer Person, das ist immer der Optimalfall, dass einer ein Modell selber bearbeitet, von den Zeichnungen über den Frästeilen bis zum fertigen Modell. Bei großen Präsentationsmodellen ist es tatsächlich aber häufig so, dass nicht nur der Zeitrahmen so eng gesteckt ist, dass mehrere Leute daran müssen, sondern auch, ja, auch einfach der Aufwand.
Die Modelle werden aus Kunststoff oder Holz hergestellt. Je nach Auftrag kann der Zeitaufwand für ein Modell von einem Tag bis zu 2 Monaten dauern. 7 Modellbauer arbeiten in der Werkstatt. Computergestützte Konstruktion und Fertigung, CAD und CAM genannt, haben in Wiens Werkstätten längst Einzug gehalten. CNC-Fräse-Spezialist Musa Dabo erklärt:
Also die Maschine ist dafür zuständig, quasi Dinge auszuschneiden, die man vorab im CAD konstruiert und dann über einen CAM-Plan die Fräsparameter erstellt. Momentan bin ich dabei, gerade Gravuren zu machen für eine Grundplatte.
Mit dem Einzug der CNC-Fräse wurde die Fertigung an manchen Stellen günstiger. Je nach Größe und Umfang eines Auftrages variieren die Preise. Ein einfaches Arbeitsmodell ist für einen Tagessatz von 500 Euro zu haben, während das teuerste Modell auch 5-stellig werden kann, sagt Nils Schubert.
Das teuerste, was mir jetzt einfällt, liegt tatsächlich annähernd bei 80.000.
Vor allem Modelle, mit denen Architekten in Wettbewerben antreten, gehen ins Geld. Hans Wiens ist stolz darauf, dass mithilfe seiner Modelle viele Wettbewerbe gewonnen wurden.
Wir haben zum Beispiel für die Weltmeisterschaften viele Stadien gebaut. Wir haben den Modell vom Flughafen Hamburg gebaut. Wir haben ein Modell vom Flughafen Moskau gebaut und so weiter.
Architektur ist ohne den Modellbau nicht denkbar, sagt Firmengründer Wiens und geht weit zurück in die Geschichte der Baukunst.
Komplizierte Bauvorhaben, wie zum Beispiel der Kölner Dom, da wurden auch Modelle gemacht. Und die sind ohne Modell kaum realisierbar. Da sind sogar Modelle gemacht worden für Details, damit man sich das vorstellen kann.
Architektur und Modellbau gingen seit jeher Hand in Hand, betont Hans Wiens. Und er, Modellbauer aus Leidenschaft, ist sich sicher, dass das so bleibt, trotz Computermodellen und VR-Brillen. Denn auch Architekten, Städteplaner und Bauherren wollen nicht nur durch virtuelle Räume wandern, sondern ein Modell anfassen, drehen und wenden. Hans Wiens und sein etwa halb so alter Kompagnon glauben, dass der Modellbau Zukunft hat. 3D-Drucker gehört zum Inventar, ist eine Selbstverständlichkeit, sagt Nils Schubert.
Wir haben selber einen, um bei der Technik vorne mit dabei zu sein. Für schnelle Aufträge, die wirklich mal über Nacht am besten fertig sein müssen, sind sie auch gut.
Typisch aber für den Mix aus neuer Technik und alten Techniken. Für alles sind die 3D-Drucker, die dreidimensionale Werkstücke aus unterschiedlichen Materialien herstellen können, dann doch nicht zu gebrauchen.
Aber man ist von den Materialien her festgelegt, man kann kein Holz verarbeiten zum Beispiel. Und die Präzision von den CNC-Maschinen ist tatsächlich besser, die Oberflächen sind sauberer, aber bis das wirklich unseren Job ablöst, denke ich mal, das sind noch ein paar Jahre.
Nils Schubert ist Optimist. Seit über 30 Jahren ist WOP im Geschäft. Der Mit-30er hofft, dass er es auf die gleiche Zeitspanne noch einmal bringt.
Der Modellbau WOP im Beitrag von Gudrun Leopold. Zur Wirtschaftspresseschau. Dort heute im Mittelpunkt Elliott, der aggressive Hedgefonds, hinter dem US-Milliardär Paul Singer steckt. Der hat nämlich gestern seinen Einstieg bei Bayer angekündigt.
Damit, bemerkt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, habe Deutschland nach ThyssenKrupp und SAP seinen dritten großen Fall Elliott. Der amerikanische Hedgefonds bestätigt endlich, was die Kapitalmarktspatzen von den Dächern Frankfurts und Londons pfiffen. Er hält einen Anteil an Bayer, und zwar um die 2%. Zum anderen macht der Fonds eine seiner berüchtigten Andeutungen zur Konglomeratsstruktur. Am Ende könnte die Forderung stehen, den Pharma- und Agrochemiekonzern aufzuspalten. Es ist erstaunlich, wie sehr aktivistische Investoren zuletzt immer noch unterschätzt worden sind. Die Börsenzeitung schreibt: Kurzfristig, daran besteht auch für Elliott kein Zweifel, muss Bayer die Glyphosat-Klagen vom Tisch bekommen. Doch so einfach ist das nicht. Viel schwerer aber wiegt, dass die Mission der Aktionärsaktivisten damit noch nicht beendet sein dürfte. Nicht ohne Grund wird vom signifikanten Wert der einzelnen Geschäftseinheiten des Konzerns geschwärmt, verbunden mit der Aufforderung, langfristige Wertschöpfungsmaßnahmen zu prüfen. Von Aufspaltung ist keine Rede, zumindest noch nicht. Ein anderer Investor, diesmal in der Fußball-Bundesliga, lässt bei der Berliner Morgenpost die Alarmglocken schrillen. Hertha BSC verkauft fast die Hälfte seiner Anteile an den Finanzinvestor Lars Windhorst. Der Deal soll zunächst 125 Millionen Euro in die Kassen spülen. Den größten Teil davon will der Verein in sein kickendes Personal investieren. Das ist ein großer Schritt, aber in welche Richtung? Denn mit Windhorst steigt ein Investor ein, dem, gelinde gesagt, nicht der beste Ruf vorauseilt. Wer die Geschicke der Blau-Weißen in der Vergangenheit verfolgt hat, der dürfte angesichts des Deals Bauchschmerzen bekommen. Mit den Sanierungsplänen des US-Autobauers Ford in Europa beschäftigt sich der Kölner Stadtanzeiger. Mehr als jede fünfte Stelle wird gestrichen, über 5.400 in Deutschland. Sechs von derzeit 24 Werken werden dicht gemacht, der russische Pkw-Markt komplett aufgegeben. Die Maßnahmen sind hart und tiefgreifend. Dieser Weg führt hoffentlich wieder in die Gewinnzone. Eine Zukunftsstrategie ist dies jedoch nicht. Welche Vision Ford von der Mobilität von morgen und übermorgen hat, dazu gibt es bislang noch wenig wirklich Konkretes.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Gleich nach den Nachrichten geht's hier weiter mit Deutschland heute und Peter Sawicki. Ein Thema darin: vogelfrei wegen Rechtsextremer in Neukölln. Ein Interview mit dem linken Politiker Ferhat Kocak. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.